Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Ich veröffentliche mein erstes Buch. Wer diesen Podcast schon länger hört, weiß von meinem Ziel, gesund alt werden zu wollen. Dafür scheue ich keine Mühen und Mittel. Von radikalen Ernährungsumstellungen über präzises Glukosetracking bis hin zum Marathonlauf. Ich habe alles ausprobiert. In meinem Buch, das am 10. Oktober 2024 erscheint, gebe ich euch tiefe Einblicke hinter die Kulissen dieser Mission und teile meine Einsichten, Erfolge, aber auch Misserfolge. Vorbestellen könnt ihr es über den Link in den Shownotes. Ihr habt Fragen dazu? Schreibt mir gerne auf LinkedIn. Herzlich willkommen zur 45. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Für alle Sportbegeisterten war 2024 wirklich ein gutes Jahr. Erst die EM, dann die Olympischen Spiele, da schlägt das Sportlerherz doch höher. Wer von euch hat die EM verfolgt und wer die Olympischen Spiele? Oder beides? Ich selbst liebe Sport. Und aktuell treibe ich mehr Sport denn je, das heißt genauer gesagt 5 bis 6 Mal die Woche. Dabei versuche ich ganz genau auf meinen Körper zu hören. Obwohl ich Joggen liebe, weil ich mich dabei auspowern kann und den Kopf frei bekomme, muss ich die Laufschuhe manchmal stehen lassen, weil mein Körper oder vielmehr meine Muskulatur mir sagt, heute lieber nicht. Denn was wir beim Sport nicht vergessen dürfen ist, dass es mindestens genauso wichtig ist, Pausen einzulegen und dem Körper Regenerationszeit zu gönnen. Denn sonst riskieren wir ein Overtraining-Syndrom. Ein solches Übertraining entsteht, wenn der Körper nicht genügend Zeit zur Erholung erhält und die Belastung durch Sport zu hoch ist. Es kommt dann zu einem Zustand der chronischen Ermüdung, einem Leistungsabfall und einer stärkeren Anfälligkeit für Infektionen. Wie also treiben wir richtig Sport? Wie machen das Profisportler, für die mehrere Sporteinheiten am Tag ganz normal sind? Darüber spreche ich mit meinem Gast in dieser Woche.
Experte der Woche.
Mein Experte heute ist Lutz Graumann. Dr. Lutz Graumann ist Arzt für Sportmedizin, Ernährungsmedizin und Chirotherapie. Sein Schwerpunkt liegt auf der Förderung der individuellen Leistungsfähigkeit. Er integriert Sport- und Militärmedizin mit neuen Technologien, um datenbasierte und personalisierte Strategien für seine Klienten aus Spitzensport und Wirtschaft zu entwickeln. Diese umfassen Bewegung, Ernährung, Erholung und Mindset. Seit 2015 ist er der Mannschaftsarzt des Deutschen Eishockeybundes. Neben der Sportmedizin besitzt er noch eine Zusatzqualifikation in der Ernährungsmedizin und manuellen Medizin. Durch die vielen neuen Forschungsprogramme in den USA, Kanada und Deutschland wird er seit mehr als 10 Jahren international im Bereich Performance Medicine und Functional Training wahrgenommen. Außerdem ist Lutz Autor. Gemeinsam mit dem Schlafexperten Dr. Fabian Krapf hat er ein Buch zum Thema Regeneration geschrieben. Lutz, schön, dass du da bist. Was genau versteht man unter Performance Medicine? Ja, und wie unterscheidet es sich von der traditionellen Sportmedizin?
Die Medizin beschäftigt sich ja hauptsächlich erst einmal mit Krankheiten am unteren Ende des Spektrums von Normwerten oder oberhalb von Normwerten. Und das bringt uns in der Sportmedizin oder im Arbeiten mit Hochleistungsmenschen nicht sonderlich weiter, weil wir wollen ja eigentlich verstehen, was können wir von diesen Outliern lernen, die halt besser sind in ihrem Alltag, die entweder größer sind, die stärker sind, die schneller sind oder irgendwas an Merkmalen mitbringt, die halt nicht in das klassische Bild der Medizin fallen. Und wir wollen halt auch nicht mehr uns über die statistischen Mittelwerte unterhalten, sondern wir wollen gucken, wie können wir Menschen dabei helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Und das ist die Performance-Medizin und die verheiratet die unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen aus der Psychologie, der Ernährungswissenschaft, der Sportwissenschaft und der Physiotherapie.
Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Du hast ja viel geforscht in den USA, Kanada und Deutschland. Was waren da deine Schwerpunkte in der Forschung?
Ja, es hat damit begonnen mit meiner Doktorarbeit, die ich ursprünglich mal für die Firma Adidas machen durfte. Und da ging es darum, in Vorbereitung für die Olympischen Spiele in 2000. Also wir kommen ja gerade aus den Olympischen Spielen. Und vor 24 Jahren, beziehungsweise damals vor 28 Jahren, ging dieses Projekt los für Sydney 2000, dass man versucht hat, so ein bisschen außerhalb der normalen Konventionen zu denken, wie kann man biomechanische Erkenntnisse nutzen, um den Sportlern dabei zu helfen, Rekorde zu brechen. Und da ging es mit banalen Sachen los. Aus unserer kleinen Forschungsgruppe von 8 Leuten ging damals der Ganzkörperschwimmanzug hervor. Da ist ein italienischer Physiker drauf gekommen, dass wenn man die Oberfläche eines Schwimmers leicht verändert und komprimiert, dass das vielleicht einen Wettbewerbsvorteil liefert. hat ja dann so gut funktioniert, dass dann diese Anzüge dann irgendwann sogar verboten wurden, weil einfach klar war, wer in diesem Anzug unterwegs war, hatte einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. Und das fanden die anderen Sportartikelhersteller dann natürlich nicht so gut. Der zweite Schritt war, dass bei der 4x100-Meter-Staffel bei den Leichtathleten ja zwei Menschen damit beschäftigt sind, nur Kurve zu laufen. Und dadurch, dass ja natürlich die Laufeigenschaft in der Kurve anders ist als in der Geraden, sind wir auf die Idee gekommen, die Schuhe nicht ganz gerade zu bauen, sondern mit einem kleinen Winkel zu versehen, sodass die einen besseren Vortrieb bei den Kurven haben. Und genau das Gleiche wurde dann übernommen auch für die Hochspringer, dass tatsächlich die ja auch sehr viel Kurve laufen und viel Kraft produzieren müssen für den Abdruck, dass dann auch dass man mit diesen Schuhen für den Hochsprung eigentlich auch nicht geradeaus laufen kann. Und wir haben das dann auch für Basketballschuhe weiterentwickelt. Und das ist dann zu meiner Doktorarbeit geworden, dass wir versucht haben, für verschiedene Körpertypen unterschiedliche Schuhe so ähnlich aussehen zu lassen, dass die in einer Produktion realisierbar sind.
Und hat sich das durchgesetzt mit den Schuhen? Also laufen jetzt die Kurvenläufer bei der 4x100-Meter-Staffel wirklich mit veränderten Schuhen?
Ich kann es dir gar nicht mehr sagen, wie jetzt das aktuell ist, aber ich gehe mal davon aus, dass das weiter übernommen wird, weil es einfach tatsächlich funktioniert hat. Und was wir damals schon angedacht haben, wo aber die Materialforschung halt noch nicht so weit ist, ist das mit diesen Kohlefaserplatten, die jetzt überall in den Schuhen verbaut sind. Das haben wir damals auch schon experimentiert mit so internen Chassis. Und das hat sich ja auch durchgesetzt. Also da braucht man einfach nur ein bisschen mehr Fortschritt in der Technologie, bis es dann wirklich marktauglich wird. Ja, aber es ist ein spannender Bereich gewesen.
Wo fängt die Performance-Medizin an? Also ist es für jeden gedacht oder ist es eher wirklich für den Hochleistungssportler?
Na, ich glaube, wir kommen aus dem Hochleistungssport und nehmen jetzt die Erkenntnisse mit und bringen das der Normalbevölkerung dann näher. Und das ist ja das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Wir haben versucht, so Lernerfahrungen aus dem Bereich dieses Spitzensportes zu nehmen, Bereiche aus dem Militär, wo ich ja auch herkomme, und das dann auch für Firmen und Unternehmergemeinschaften zur Verfügung zu stellen. Und wir haben dann angefangen, sogenannte Basecamps zu organisieren, wo wir halt erst einmal das Mindset vermitteln, dass halt einfach die tollen Entwicklungsprozesse nicht innerhalb der Komfortzone stattfinden, sondern dass wir immer mal wieder auch gezielt und kontrolliert herausgeschubst werden müssen aus unserem Nest, damit wir besser werden können und dass man diesen Raum schafft, um voneinander zu lernen, experimentieren kann. Das geht manchmal auch mit Blut, Schweiß und Tränen, aber das ist es auf jeden Fall wert zu explorieren, weil wir wissen, dass sich die Gesellschaft an sich ja in eine falsche Richtung entwickelt. Dass wir selbst nach 60 Jahren Prävention, 50 Jahren Ernährungspyramide immer noch mit unglaublichen Mengen an Übergewicht und Wohlstandserkrankungen rumärgern müssen.
Ja, also ich habe ein sehr spannendes Buch gelesen, The Comfort Crisis, ja. Kennst du wahrscheinlich auch. Was beschreibt, dass wir uns als Menschheit zu sehr in der Komfortzone befinden und wirklich da ausbrechen müssen und unseren Körper und Verstand bewusst stressen sollen. Stimmst du dem überein?
Ja, Vollgas. Also das ist genau unsere Erfahrung. Was aber das noch Schlimmere ist, dass wenn wir diese Angebote dann machen, kriegen wir eigentlich nur die Menschen, die es eigentlich nicht brauchen. Weil wir haben hauptsächlich in diesen Events, die wir veranstalten, würde ich sagen, zu 90% Menschen, die eigentlich nur noch eine positive Verstärkung haben wollen von dem, was sie eh schon richtig machen. Und die eigentlichen Bevölkerungsschichten, die den meisten Nutzen von kleinen Veränderungen erzielen könnten, die kommen leider noch nicht zu uns. Da sind wir sehr gespannt. Was müssen wir tun, damit dann diese Angebote dann auch wirklich massentauglicher werden?
Und was sind so die Grundpfeiler eures Angebots?
Wie bei anderen Anbietern auch, wirst du immer sehen, diesen Vierklang zwischen der Psyche, der Ernährung, der Bewegung und der Regeneration. Also es fängt immer erst mal im Kopf an, dass wir unser Wertesystem gerade ziehen. Warum sollten wir jetzt überhaupt diesen Quatsch machen? Was müssen wir an grundsätzlichen wissenschaftlichen Phänomenen verstehen, um dann bessere Entscheidungen im Alltag zu treffen? Und es geht auch am Anfang oftmals darum, die Bereitschaft zu erzielen, weniger Dummheiten zu machen. Weil wenn wir mal so das gesamte Verhalten anschauen, welche Aktionen wir den ganzen Tag über so machen, welche Prozesse da alle ablaufen, haben wir wahrscheinlich schon den ersten großen Benefit, wenn wir nur ein paar Prozent weniger Dummheiten machen.
Kannst du uns ein Beispiel nennen?
Wenn wir über Energiemanagement reden, haben wir oftmals den Umgang mit Stimulantien. Das heißt also, gute Tage beginnen mit gute Nächte beginnen mit guten Tagen. Und dieses Wechselspiel schaffen wir, indem wir erst einmal unseren Koffeinkonsum hinterfragen. Immer dann, wenn wir subjektiv weniger Energie haben, greifen wir zur Kaffeekanne. Und nach 14 Uhr ist es einfach kein guter Plan mehr, weil wir dann schon wieder die kommende Nacht negativ beeinflussen. Und wenn wir es schaffen, mit weniger Stimulantien in die Nacht zu gehen, mit weniger Alkohol in die Nacht zu gehen, dann können wir, wenn wir Schlaf priorisieren und bereit sind, mindestens 6 Stunden qualitativ hochwertigen Schlaf in den wöchentlichen Alltag zu integrieren, dann haben wir, glaube ich, schon mal einen Riesenmehrwert geschaffen.
Ja, das beruhigt mich schon mal. Ich trinke wirklich nach 14 Uhr keinen Kaffee mehr. Es war früher anders, aber ich bin lernwillig und fähig. Von daher habe ich es eingestellt und ich tracke ja nahezu alles an meinem Körper und ich sehe, Alkohol beeinflusst meinen Schlaf negativ. Und das sehe ich immer wieder, von daher kann ich das bestätigen.
Na, du siehst es ja, das ist ja das Super an diesen Tracking-Tools, dass du sowohl den veränderten Kaffeekonsum als auch den Alkoholkonsum tatsächlich sofort im Feedback siehst. Ja. Ne? Das heißt also, der Ruhepuls fällt früher ab, du schläfst ruhiger. Und das ist wahnsinnig hilfreich. Und das, was wir halt gelernt haben und was immer so als Curveball auch bei diesen Events sagen, ist, du musst einfach früher anfangen zu trinken. Wenn du Alkohol trinken willst, trink lieber so wie die Briten zur Happy Hour nach dem klassischen Büroalltag gleich irgendwie 1-2 Bier, dann bist du wieder nüchtern, wenn du ins Bett gehst. Und das macht tatsächlich schon einen riesen Wandel aus.
Du hast den Mindset angesprochen, der letztendlich dich gedanklich darauf hinbringen soll, dass du weniger Dummheiten machen sollst. Wir sind dann quasi in den Beispielen auf Ernährungsthemen gegangen. Was macht ihr noch im Bereich Ernährung? Oder worauf sollte ich achten?
Ja, wir versuchen natürlich hier personalisierte Strategien zu entwickeln für unsere Klienten. Und das ist natürlich Zahlen, Daten, Fakten basiert. Wir fangen an, je nachdem, was der Kunde bereit ist zu investieren, einfach ein vernünftiges Blutbild zu machen, um zu sehen, was ist denn der Startpunkt. Dann geht es aber auch darum, Vorlieben und Abneigungen, Unverträglichkeiten, Allergien damit mit zu integrieren, um dann erst einmal das Grundgerüst zu bauen. Und auch hier sind wir viel, viel pragmatischer geworden und fangen erst einmal auch beim Getränkemanagement an. Dieses Hydration Management, wie wir das nennen, legt uns erstmal klare Regeln auf, wenn wir unseren Wasserhaushalt managen wollen, brauchen wir dafür Wasser. Und das ist nicht verhandelbar. Und das sind ungefähr 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist wichtig. Und da brauchen auch keine Kalorien her, sondern wenn wir Kalorien trinken, dann ist das für unsere Lebensqualität. Und das kann man abends machen, um sich was Gutes zu tun. Da kann man dann auch ein richtiges Glas Cola oder ein richtiges Glas Spezi oder ein richtiges Bier oder ein richtiges Rotwein nehmen. Weil wenn man die sich energetisch anschaut, sind die eigentlich alle ähnlich, so bei 35 bis 50 Kalorien pro 100 Milliliter. Und dieses Augenöffnen, dass einfach die Art und Weise, wie wir Kaffee trinken in der westlichen Welt, dass das totaler Quatsch ist. Dass einfach der Durchschnittsdeutsche trinkt ja gar nicht mehr schwarzen Kaffee, sondern die trinken ja eigentlich Milchmischgetränke, die wir in die Kategorie Dessert packen müssen. Wenn man mal sieht, was so ein Cappuccino oder ein Latte Macchiato macht mit unserem Zuckerspiegel, dann ist das super augenöffnend. Und dieser Einsatz von diesen Langzeitzuckersensoren ist da für viele wirklich der Gamechanger und der Startpunkt für einen veränderten Lebenswandel, weil man sofort sieht, dass das einfach kein Getränk ist, sondern wirklich etwas ist, was Soul-Food-Dessert-Charakter hat und nicht zum Durstlöschen. Und das versuchen wir auch in diesen Seminaren zu vermitteln, denn in den meisten Firmen stehen ja mittlerweile diese Kaffeevollautomaten, wo man alles auf Knopfdruck kriegt. Und diese Verbindung, dass ein Latte Macchiato einfach eine vollwertige Mahlzeit ist, das haben die meisten Menschen noch gar nicht auf dem Schirm, weil sie denken, sie trinken ja nur was.
Ich habe so ein CGM, so ein Glukosesensor über ein Jahr lang getragen, auch in der Marathonvorbereitung, um einfach zu sehen, okay, wie muss ich mich fuelen während des Trainings, während des Rennens. Habe aber auch als positiven Nebeneffekt gesehen,
dass ich zum Beispiel auf Hafermilch stark reagiere und das für mich die Hölle ist. Also seitdem
ist Zuckerwasser.
Seitdem trinke ich Kaffee nur noch schwarz, idealerweise bis 13 Uhr. Manchmal gönne ich mir nach dem Mittagessen nochmal einen Espresso oder einen doppelten und das war es dann auch.
Ja.
Aber das ist extrem lehrreich. Wie stehst du zu intermittierendem Fasten, also 16:8?
Genau, also ich bin überhaupt nicht dogmatisch, was diese Zeiten angehen, sondern wir versuchen ein langes Fenster zu schaffen, wo die Bauchspeicheldrüse auch mal regenerieren darf. Und ich versuche das unter der Woche eigentlich dauerhaft zu machen. Bei mir ist es so, dass ich abends mit der Familie so gegen 19 Uhr esse, sodass dann auch ausreichend Platz ist zwischen der Abendmahlzeit und dem gewünschten Zu-Bett-Zeitpunkt. Denn da brauchen wir so 2,5-3 Stunden, bis der Magen leer ist und der Körper bereit ist für die Nacht. Und dann trinke ich in der Früh schwarzen Kaffee, so wie du auch, und komme damit ziemlich gut klar. Und ich mache das jetzt gar nicht so sehr irgendwie aus ästhetischen Gründen, sondern ich merke, dass ich viel klarer im Kopf bin in der Früh, wenn nichts im Magen ist. Und ich komme so bis 10, 10:30 Uhr eigentlich wunderbar zurecht mit schwarzem Kaffee. Und dann versuche ich aber zu essen, bevor der Hunger kommt. Sodass ich dann irgendwie, bei mir ist es ganz stumpf, jeden Tag irgendwie das Gleiche. Ich esse griechischen Joghurt mit ein paar Körnern, ein bisschen Nüssen und ein bisschen Obst dazu. Und meine Frau findet mich total langweilig, dass ich das immer mache. Aber ich komme damit gut zurecht. Meine Blutwerte sind gut. Ich bin happy damit. Und dann esse ich halt auch ein bisschen weniger zu Mittag. Und dann habe ich trotzdem Mahlzeiten. Einfach dieses Pseudo-Frühstück, Mittagessen und dann ganz normales Familienabendessen. Und am Wochenende mache ich kein intermittierendes Fasten, weil ich einfach auch diese paar gemeinsamen Frühstücksmahlzeiten mit der Family genieße. Und in Bayern und speziell in Rosenheim, hier haben wir einen Bäcker, der die besten Brezenstangen der Welt macht. Und Brezenstange mit Butter in der Früh ist nahezu das Beste, was man kriegen kann auf der Welt.
Das hört sich köstlich an. Es gibt ja Stimmen, die sagen, es ist schwierig mit dem quasi intermittierenden Fasten oder kurzen Essfenstern, was die Proteinaufnahme angeht. Wie wichtig ist bei euch die Proteinaufnahme?
Ja, die Proteinaufnahme ist natürlich wahnsinnig abhängig von der körperlichen Aktivität. Also die Schwankungsbreite ist ja sehr hoch. Wenn man nur so einen Praxistag hat, wo man stumpf irgendwie sehr viel sitzt und sich wenig bewegt, dann kommt es nahe an das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schon einfach seit 50 Jahren empfiehlt. Das sind diese 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die wir als Eiweißbedarf haben. Und das ist Kindergeburtstag, das kriegt man hin. Wenn ich dann aber Phasen habe, wo ich intensiv trainiere, denn ich spiele immer noch Basketball und versuche auch in meiner Altersklasse mich jedes Jahr auf nationalem Niveau noch zu betteln. Und dann braucht man halt einfach ein bisschen mehr. Und dann wird es schwierig. Als Omnivor ist es immer noch einigermaßen machbar. Aber ich habe in meinem Klientel auch viele Vegetarier und Veganer. Und dann ist es tatsächlich schon ein Planungsaufwand, wie wir das hinkriegen. Alles machbar, aber oftmals dann auch mit Zuhilfenahme von Isolaten, dass wir einfach sagen, was ich auch gerne mache als Mittagsmahlzeit, habe ich auch jahrelang gemacht, als ich noch immer nach München gependelt bin, war mein Mittagsersatz, war tatsächlich einfach ein Eiweißshake, den ich mir selber zusammengestellt habe. Und ein Eiweißshake eignet sich wunderbar, einfach auch um diesen Proteinbedarf zu decken.
Inwieweit wirkt denn Chirotherapie und manuelle Medizin in der Sporttherapie? Also wie häufig wendet ihr manuelle Therapie bei Sportlern an? Ist das ein permanentes Thema?
Täglich beziehungsweise mehrfach täglich.
Ist es die einseitige Belastung, die dazu führt, dass man quasi außer Balance ist?
Es hat gar nichts damit zu tun, außer der Balance zu sein, sondern der Spitzensportler hat ein wahnsinnig gutes Körpergefühl. Und kleinste Abweichungen vom Muskeltonus können dazu führen, dass der den Unterschied merkt in den Bewegungsumfängen. Und das, was so im Volksmund ja immer verstanden wird, dass die Chirotherapie und manuelle Medizin Gelenke wieder einrenkt, das findet ja so gar nicht statt, sondern das Gelenk ist genau da, wo es vorher war. Nur die Bewegungsumfänge sind halt nicht die, die es vorher waren. Und es fühlt sich komisch an, weil die Muskelspannung rund um die umgebende Kapsel tatsächlich fehlgesteuert ist, und das ist ein neurales Problem. Das heißt also, das Gehirn bzw. die Reflexe, die das steuern, machen aus irgendeinem Grund eine zu harte Muskelspannung an einem dieser Muskeln. Und um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, die Spannung wieder neu zu regulieren, nutzen wir diese Techniken der manuellen Medizin. Und das, was dann da knackt oder ploppt, wenn wir da im Volksmund renken, wir wissen immer noch gar nicht genau, was das ist. Das ist wahrscheinlich nur eine Gasblase in der Kapsel, die da beschleunigt wird, was dann zu diesem lustigen Knackphänomen führt und was die Menschen als Art Befreiung wahrnehmen. Aber im Alltag wird man sehen, auch jetzt bei Olympia hat man gesehen, dass auch diese Selbstmobilisation oder Selbstmassagen mit dem Black Roll, Faszienrollen oder allen möglichen Massageguns, alles, was dort eingesetzt wird, kommt ursprünglich aus dem Themenfeld der manuellen Medizin und eignet sich, um dem Menschen dabei zu helfen, die größtmögliche schmerzfreie Bewegungsfreiheit zu generieren.
Ja, jetzt sind wir schon ja in dem Thema Regeneration. Welche Rolle hat Kältetherapie, Wärmetherapie? Also man sieht ja teilweise, dass Hochleistungssportler ins Eisbad gehen nach einer Belastung. Welchen Einfluss hat das?
Ja, das ist wieder subjektiv sehr stark schwankend. Es gibt objektiv lustigerweise noch überhaupt keine guten Datenquellen dazu, obwohl das ja seit irgendwie 15 Jahren erforscht wird. Wir waren mit den Eishockey-Nationalmannschaften Männer U20 über mehrere Jahre hinweg die Versuchskaninchen für die Multicenter-Studie RECMAN, Regenerationsmanagement im Spitzensport. Und was dann in der Abschlussarbeit drin stand, war, ja, Kältetherapie kann funktionieren, aber wir wissen nicht, was Kältetherapie ist, weil einfach die Kältebecken sind nicht normiert, die Temperatur ist nicht immer die gleiche. Wir sehen im Alltag, dass es einen Unterschied gibt oder eine Abhängigkeit gibt mit dem Körperfettanteil des Körpers. Je mehr Körperfettanteil, desto kälter darf das Wasser sein oder so länger darf die Exposition sein. Und ich würde immer den Athleten entscheiden lassen, ob es ihm gut tut oder nicht. Wir wissen, dass der Wechsel Kälte oder Wärme dazu führt, dass die Durchblutungssituation verändert wird. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Wir wollen das Fließgleichgewicht des Körpers, was gestört wurde durch die intensive körperliche Belastung, schnell wiederherstellen. Und das geht natürlich dann gut, wenn die Durchblutung an dem gearbeiteten Gewebe wieder optimiert wird. Denn je härter die Muskelspannung ist, desto schlechter ist sowohl die Zufuhr von neuen Nährstoffen als auch der Abtransport von den Stoffwechsel zwischen Endprodukten. Und das wollen wir verändern. Und deshalb ist es immer so ein multimodaler Ansatz. Es beginnt damit, dass wir eine Struktur nach dem Training schaffen. Und bei uns sah das dann so aus, dass es begonnen hat mit, wir beenden die Trainingseinheit. Es kommt zu einer strukturierten Nachbelastung auf einem Fahrrad, um nochmal Laktat umzuverteilen, Durchblutung zu fördern, aber ohne zusätzlichen Zellschaden zu produzieren. Also deshalb machen wir kein Auslaufen, sondern wir gehen aufs Fahrrad. Und das hat man jetzt ja auch gesehen, dass selbst bei Olympia, bei den Basketballspielern am Rand noch Fahrräder stehen, dass sie sich sowohl strukturell aufwärmen als auch abwärmen können. Und dann geht es danach in die Selbstmassage, um nochmal den Tonus der Muskulatur zu regulieren und auch schon so ein bisschen Lymphdrainage-Effekte zu machen. Dann kriegen die in der Regel in der Kabine schon einen Eiweißshake mit 30 Gramm, 40 Gramm Eiweiß und Kohlenhydraten, um auch die Kohlenhydratspeicher wieder aufzufallen. Dann geht's in die Dusche, kalt, warm, Wechsel, Kältebecken oder danach noch die Sauna. Dann haben wir Kompressionsmanschetten, dass also theoretisch auch die schweren Beine nochmal danach wieder gelockert werden. Denn auch im Teamsport ist es so, dass die Physios Mangelware sind. Wir reisen mit 1-2 Physiotherapeuten zu großen Wettkämpfen, haben aber einen relativ großen Kader. Deshalb müssen die Athletinnen und Athleten immer noch selber tätig werden. Und dann kommen halt Massageguns, die Kompressionsboots zum Einsatz. Und dann geht's dann nochmal mit Essen und Trinken weiter und dann wird Schlaf priorisiert. Denn das ist ja das, was in der Nacht die Magie der Anpassung hilft. Und dann gehen wir wieder mit guter Laune in den nächsten Tag.
Ja, vieles von dem, was du gerade eben erwähnt hast, hat sich auch in der sogenannten Biohacking-Szene durchgesetzt. also Kompressionstherapie, die Massageguns, dann IHHT, also die intermittierende Hypo- und Hyperoxytherapie, Kältekammer, Infrarottherapie. Wie siehst du das?
Genau, also wir müssen ja mal sagen, das ist so ein Wechselspiel, ne? Das heißt, manchmal ist die Biohacking-Szene dem Spitzensport voraus und die probieren lustige Sachen aus, die wir dann mit übernehmen und dann für uns bewerten, ist das denn auch wissenschaftlich haltbar? Denn wir müssen natürlich immer sicherstellen, dass das, was wir mit den Athletinnen und Athleten machen, dass es sicher ist, ne? Das heißt also, wir probieren meistens die Sachen erstmal an uns selber aus. Um dann zu sehen, haben wir denn Messmethoden, die uns über einen Nutzen oder möglichen Schaden informieren können? Und dann versuchen wir das an den Athleten zu bringen. Aber oftmals ist es ja mittlerweile so, dass die Athletinnen und Athleten genau die gleichen Podcasts hören wie du und ich und dann auch im Vorfeld das schon machen. Und darüber sind wir meistens nicht so ganz happy, denn gerade wenn es darum geht, irgendwelche Nahrungsergänzungen oder Moleküle auszuprobieren, da muss man ja immer noch auch mit den Anti-Doping-Behörden dann mal schauen, ob das denn auch so legal ist, was denn da so gemacht wird. Und gerade wenn man aus dem Ausland Präparate bestellt, dann hat man doch oftmals böse Überraschungen, dass da Verunreinigungen in diesen Präparaten drin sind und deshalb müssen wir immer erst warten, bis unsere nationale Anti-Doping-Behörde mit der Universität Köln diese Präparate testet. Denn es gibt in Deutschland die sogenannte Kölner Liste, was eine Positivliste ist. Das heißt, alle Präparate, die dort zu finden sind, dürfen wir im Spitzensport einsetzen, weil diese Lebensmittel, die sie ja eigentlich sind, auf Sicherheit getestet worden sind. Und das war zum Beispiel bei Athletic Greens, ist das jetzt erst seit kurzem der Fall. Das ist ja schon seit so 3-4 Jahren durch Andrew Huberman in aller Munde. Aber für den Spitzensport mussten wir immer sagen, lass die Finger davon, weil es nicht getestet ist. Also müssen wir oftmals Zeit und Geld noch investieren und warten, bis dann die Präparate auch bei der Kölner Liste auftauchen.
Ja, also bei dem von dir genannten Präparat, oder das ist ja eine Mischung, scheiden sich ja die Geister. Also die einen sagen, das ist komplett unnötig und bringt nichts, die anderen schwören drauf. Gibt es da wissenschaftliche Untersuchungen?
Nein, das ist ja das Problem, dass die Ernährungsmedizin immer noch auf dem Stand der Chirurgie des 18. Jahrhunderts ist. Das ist eine total gute Idee, aber es ist halt viel zu komplex, um es wissenschaftlich zu belegen. Denn Wissenschaft ist immer dann gut, wenn die Anzahl der untersuchten Variablen sehr niedrig ist. Aber jetzt allein im Falle dieser grünen Smoothie-Mischungen ist es ja so, da sind ja unterschiedlichste Komponenten drin. Und selbst wenn es mir besser geht, auf was soll ich das denn schieben? Also manchmal ist es ja einfach nur so, ich freue mich ja, wenn manchmal Menschen Supplemente nehmen, weil dann trinken die auf jeden Fall mehr. Dann haben wir oftmals einfach schon das Flüssigkeitsmanagement optimiert. Wenn jemand auf die Idee kommt, morgens schon irgendwie 28 Pillen zu schlucken, dann hat er auf jeden Fall auch mehr Wasser getrunken. Und es ist sauschwer, später das dann zu zerlegen und zuzuordnen. Was hat mir denn jetzt wirklich den Nutzen gegeben? Daher, ich lege das jedem nahe, er soll es für sich ausprobieren. Wenn ich nach 14 Tagen, 3 Wochen keinen Unterschied merke, dann wird es wahrscheinlich für mich keinen großen Nutzen haben. Aber wie das so immer ist bei der Prävention, wir wissen ja eigentlich erst in 60 Jahren, was das jetzt wirklich mit uns macht.
Ja, Supplemente sind ja immer eine sehr individuelle Geschichte. Ich finde aber eins ganz besonders und es hat für mich so ein No-Regret-Move, ist Magnesium. Welchen Stellenwert hat Magnesium bei euch?
Na, Magnesium nehmen tatsächlich nahezu alle. Mhm. Also wenn wir das sagen, reden wir immer mit 400 Milligramm. Aber wir reden nicht über welches Salz. Also das heißt, wir sagen immer, geh zu einem großen Online-Händler, schaue, was gerade tagesaktuell mit mindestens 5 Salzen verfügbar ist und dann nimm das mal. Und wir können auch hier wieder nicht vorsagen, welches Magnesiumsalz denn am besten bioverfügbar ist. Und da helfen uns auch die Blutwerte nicht weiter. Weil einfach das Magnesium im Serum ist sehr lange stabil. Und wenn ich das Magnesium nicht aus den roten Blutkörperchen rausnehme, dann ist es wieder schwieriger in der Analyse. Und das macht es dann oftmals so teuer, dass ich sage, spar dir die Kohle für das Magnesium im Blut und investiere das lieber in die Supplemente. Genauso gehen wir vor beim Omega-3. Mhm. Wir testen seit 20 Jahren international Omega-3-Fettsäuren im Blut oder das Verhältnis zwischen den unterschiedlichen Omega-3- und 6-Fettsäuren. Und unsere Erfahrung zeigt, dass wir haben es ja wirklich mit High-Performern zu tun. Ne? Dass also eigentlich, wir testen ja nur gesunde Menschen und 98% der Proben kommen zurück mit einem deutlichen Defizit oder Abweichung von der Norm. Jetzt muss man sich dann fragen, entweder sind diese Normwerte Quatsch, weil ich habe ja nur wirklich ein herausragendes Klientel. Wenn die zu 98% Wahrscheinlichkeit nicht einen Normalwert produzieren und deutlich drunter liegen, an welcher Population wurde denn dieser Normwert geeicht? Also es erschließt sich mir nicht. Und nachdem aber irgendwie alle Experten sich einig sind, dass Omega-3s auf keinen Fall schaden, sagen wir, okay, spar dir die Kohle für den Omega-3-Bluttest, sondern investier gleich in eine vernünftige, bioverfügbare Supplementierung. Und mit 2 Gramm Omega-3s machst du auf keinen Fall irgendwas falsch.
Ja, seh ich ganz genauso. Es gab kürzlich eine Studie, die eine Beziehung zu Vorhofflimmern und Omega-3-Supplementen hergestellt hat. Ich glaube, das muss man noch ein bisschen näher untersuchen. Ich bleibe bei meinem täglichen Omega-3. Ich sehe das auch, das schadet definitiv nicht.
Ja.
Welche 3 Tipps möchtest du unseren Zuhörern zu guter Letzt mitgeben? Das sind meist, gehe ich mal von aus, keine Hochleistungssportler, sondern normale Hobbysportler, die sich viel bewegen, 4 bis 5 Mal die Woche Sport machen in unterschiedlicher Art. Gibt es da allgemeingültige Empfehlungen, die du uns mitgeben kannst?
Na, mein Top-Tipp Nummer 1 ist, starte den Tag mit einem Bewegungsritual. Und es ist in der Regel nicht aufwendig, sondern starte mit so einer Art Sonnengruß, sodass man einmal die großen Gelenke und die großen Körperachsen einmal durchbewegt hat. Und das ist mit den Fingerspitzen zum Boden gehen, einmal Arme zum Himmel und ganz nach hinten strecken. Dann die ganzen Seitbahnen einmal durchmobilisieren und zum Schluss das Rotieren nicht vergessen. Hüfte rotieren, Wirbelsäule rotieren, mit pendelnden Armen nach links und nach rechts schauen. Und das Ganze dauert dann irgendwie 3 Minuten. Ich verbinde das noch mit strukturierter Ein- und Ausatmung und mache das an 365 Tagen im Jahr nicht verhandelbar. Und ich versuche es immer auch gleich in der Früh draußen zu machen, dass ich auch so ein bisschen Licht abkriege. Auch wenn es draußen noch dunkel ist, weiß mein Körper, zu welchem Zeitpunkt er sich befindet. Und das synchronisiert meinen zirkadianen Rhythmus. Dieses Wechselspiel aus Atmung, Lichtexposition und Bewegung ist tatsächlich ein super Start in den Tag. Dann das Zweite ist, was ich mitgeben möchte, ist einfach frühzeitig zu lernen, dass Schlaf und Regeneration priorisiert gehört, weil es einfach ein Gamechanger ist und das geht nicht, dass wir jeden Tag Champions League Finale haben. Das heißt, wir müssen einfach lernen, unsere Tageshöhepunkte, Wochenhöhepunkte uns genau auszusuchen, weil wir sind nicht wie ein Duracell-Hase, der morgens angeschaltet wird, dann den ganzen Tag Vollgas gibt und abends ausgeschaltet im Standby dann sich erholt für den nächsten Tag. Sondern dieses strategische Oszillieren, Regeneration findet auch schon tagsüber statt. Wenn wir das hinkriegen, dann haben wir schon den nächsten großen Mehrwert gemacht. Und zu guter Letzt ist es wirklich die Bereitschaft, weniger Dummheiten zu machen. Dieses zu überlegen, brauche ich das wirklich? Und wenn ich Alkohol trinke, warum trinke ich dann den Alkohol? Ist es nur diese Geschmacksqualität, die ich nutze und Genuss machen? Oder versuche ich, mein Bewusstsein damit zu modellieren? Und dann ist es schon wieder gefährlich. Also wenn ich das mache, um mein Wesen zu verändern, um irgendwelche Stimmungslagen zu verändern, dann ist es das falsche Tool. Dann muss ich gucken, ob ich irgendwelche Handlungsalternativen habe. Wenn ich abends ein Glas Rotwein trinke, weil es einfach ein sensationeller Lustgewinn ist, dann gut. Und wenn ich aber das Gleiche auch erzielen kann mit einem Glas Cola oder einem Glas Saft oder einem Glas Smoothie, dann ist das genauso fein. Und ich glaube, dieses Hinterfragen, warum mache ich bestimmte Sachen in meinem Leben, das kann auch schon ein guter Denkanstoß sein.
Ja, Lutz, vielen Dank für den spannenden Austausch. Wir sollten uns auf jeden Fall nochmal unterhalten. Ich habe noch viele Fragen, was Atmung angeht und andere Elemente. Vielen Dank.
Gern.
Die Fakten der Folge.
Lutz hat uns erklärt, dass sich die klassische Medizin auf Krankheiten und Abweichungen von Normwerten fokussiert. Performance-Medizin hingegen zielt darauf ab, das Potenzial von Menschen zu maximieren. Das gilt insbesondere für Leistungssportler und andere Menschen, die in ihrem Alltag ein überdurchschnittliches Maß an körperlicher Leistung abrufen. Ein positives Mindset und die Bereitschaft, aus der Komfortzone herauszukommen, um persönliche Entwicklung und Leistungssteigerung zu erreichen, ist im Sport enorm wichtig. Prävention wird oft nicht konsequent umgesetzt, da viele Menschen fälschlicherweise denken, bereits ein positives Verhalten zu haben. Ein weiteres Problem ist, dass die Menschen, die am meisten profitieren könnten, nicht ausreichend erreicht werden. Die Bedeutung eines guten Schlafs, ein geringerer Einfluss durch Stimulantien wie Koffein und Alkohol sowie die Reduktion von Zucker sind zentrale Punkte für Lutz. Er empfiehlt die Nutzung von Tracking-Tools zur Überwachung des Lebensstils und um gesündere Gewohnheiten zu etablieren. Regeneration nach dem Training umfasst strukturierte Nachbehandlung, Selbstmassage, Eiweißzufuhr und gegebenenfalls Kälte- oder Wärmetherapie. Besonders wichtig für die Regeneration ist der Schlaf. Lutz empfiehlt uns außerdem, ein regelmäßiges Bewegungsritual am Morgen einzuführen, wie etwa den Sonnengruß. Und das war's auch schon fast wieder mit einer weiteren Folge von Mission Gesundheit. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen.
Hardys Random Reminder.
Dehnübungen fördern die Produktion von Endorphinen, die als natürliche Anti-Stress- und Schmerzmittel des Körpers wirken. Das kann helfen, den Geist zu beruhigen und die Entspannung vor dem Schlafengehen zu fördern. Verspannungen der Muskeln können im Laufe des Tages zum Beispiel durch schlechte Haltung entstehen. Dehnen kann diese Verspannung lösen, was zu einer entspannten Muskulatur und einem besseren Einschlafen führen kann. Leichte Dehnübungen, insbesondere solche, die mit langsamen, tiefen Atemzügen kombiniert werden, können zudem das parasympathische Nervensystem aktivieren, das auch als Ruhe- und Verdauungssystem bekannt ist und unseren Körper in einen Zustand der Entspannung versetzt. Also mein Random Reminder dieser Woche, probiert doch mal leichte Dehnübungen vor dem Schlafengehen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.